sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Herzlich willkommen zu Folge 139 von Sexy und Bodenständig, dem Entlastungspodcast für AutorInnen.
Ja, auch dir herzlich willkommen, Till. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Hast du dich gut erholt von unserem Adventskalender?
Ja, und ich habe beschlossen, wie du merkst, ist alles in Zukunft im neunten Jahr. Ist es das neunte oder das zehnte? Nee, ist das neunte Jahr von Sexy und Bodenständig. Ich will das ein bisschen noch professioneller aufziehen.
Und noch professioneller.
Ja, darum habe ich am Anfang jetzt gesagt, worum es sich überhaupt handelt und wo wir uns befinden. Und ich möchte dich vorsichtig vorbereiten.
Ach so, ich dachte, du willst mich jetzt vorsichtig vorstellen. Da hätte ich Angst gekriegt. Aber du willst mich vorbereiten, entschuldige, ja?
Auf unseren Pivot, wie man sagt, Richtung Videopodcast. Was hältst du davon?
Gar nichts. Gar nichts. Überhaupt gar nichts. Nee, tut mir leid.
Also das Einzige, was mich daran hindert, das aggressiv zu verfolgen, ist, dass ich nicht möchte, dass du nochmal beim offenen Kanal so einen Schnittkurs, diesmal Videoschnittkurs machen musst.
Ja.
Ich glaube, das ist unzumutbar.
Ja, also ich meine, wenn du derjenige bist, der sich dazu bereit erklärt, dann können wir drüber nachdenken. Aber ich bin mir, ich weiß nicht, du hörst ja sicherlich ab und zu auch einen Podcast, aber schaust du manchmal auch Podcasts? Und ich sage jetzt nicht so super professionell aufgezogene Podcasts mit irgendwelchen Hollywood-Stars, sondern halt so zwei Menschen labern in Mikrofone-Podcasts.
Nein.
Nee, also ich glaube, der Demand ist nicht so groß, dass wir einen Videopodcast starten.
Also ich bin ehrlich gesagt erschrocken, wer alles, ja. Schaust du manchmal einen Podcast? Okay, mit der Frage hast du es komplett abgeschossen. Ich gebe es zu.
Ja, tut mir leid.
Und es wäre auch krass gewesen, den Adventskalender zum Beispiel als Videopodcast zu machen. Aber es wäre auch toll gewesen.
So früh, wie wir immer aufstehen, wie viel Licht wir erstmal installieren müssen. Ich habe ja neulich, also um einfach mal ein bisschen über mich zu sprechen, ich war ja neulich Teil einer kleinen Fernsehproduktion, weil ein Beitrag über mich gedreht wurde vom NDR anlässlich des Erscheinens meines neuen Buches. Buch des Monats beim NDR, genau. Und ich war verblüfft und auch ehrlich gesagt komplett überwältigt und fasziniert und entsetzt darüber, wie aufwendig Film ist und was man da alles an Lichtern aufbauen muss, bis da überhaupt irgendeine Kamera läuft. Komplett crazy. Lass uns das nicht machen.
Wie heißt dein neues Buch?
Mein neues Buch heißt Mein ganzes Leben Öl auf Leinwand ohne Titel.
Sehr schön.
Gut, ne? Gut.
Ich habe das Gefühl, ich musste dir das ein bisschen aus der Nase ziehen.
Ja,
ich merke, dass du den Titel noch nicht so oft gesagt hast.
Nee, habe ich auch noch nicht. Es kommt mir noch nicht so leicht von den Lippen. Das stimmt. Aber das wird bestimmt. Ich muss mich echt irgendwie so, ich muss mich ein bisschen jetzt reingrooven, was mein neues Buch betrifft. Es ist ein bisschen aufregend jetzt, so kurz vor Erscheinen. Muss ich mich wieder so richtig damit befassen. Und ich merke, dass ich mich noch nicht genug damit befasst habe. Wieder.
Du meinst inhaltlich, also um jetzt auch so zu überlegen, man muss ja dann wirklich tatsächlich, das ist interessant, was du sagst, wie immer, weil das Buch zum ersten Mal natürlich jetzt so, es fängt jetzt nochmal an neu zu existieren, nämlich außerhalb von dir, und man muss im Grunde genommen das Buch nochmal, man muss es eigentlich zweimal erfinden, oder? Man muss es einmal erfinden, während man es sich ausdenkt und es schreibt, und dann muss man es sozusagen nochmal erfinden, nachdem es erschienen ist, indem man sich eigentlich überlegt, was und wie präsentiert man das ja eigentlich der Welt.
Ja, ich habe dich auch letzte Woche angerufen, ein bisschen in Panik, weil dieses Fernsehinterview tatsächlich das allererste so Interview war, das ich zum Buch gegeben habe. Und ich habe einfach gemerkt, wenn man zum allerersten Mal öffentlich über so ein Buch spricht, so nach 3, 4 Gesprächen dieser Art hat man dann ja irgendwann so seine Sätze irgendwie drauf, dann flutscht es irgendwie. Aber wenn man zum ersten Mal quasi on the spot gefragt wird, worum geht's denn in deinem neuen Buch?
Ja.
Und ich finde es, wehe, du fragst mich jetzt, ey, ich weiß, ich habe mir die Falle selber gebaut, aber wehe, du fragst mich jetzt, das machen wir in einer anderen Folge.
Ich wollte gerade sagen, das machen wir nicht, weil wir natürlich, dein Buch erscheint bereits zeitnah, will es jetzt nicht, weiß ja nicht, wie lange du brauchst, um diese Folge zu schneiden.
Nicht so lange. Es erscheint am 19. Januar, also genau. Demnächst.
Und die nächste Folge wird natürlich sein, ein Buch erscheint, dein neues Buch.
Ja, schauen wir mal, aber wär vielleicht lustig.
Hä, wir machen das immer. Wir machen das eigentlich immer, wenn ein neues Buch erscheint. Und wir werden es auch machen, wenn mein ganzes Leben Öl auf Leinwand ohne Titel erscheint. Das ist doch selbstverständlich.
Ja.
Hast du das Gefühl, dein Buch ist Teil eines Trends? Das ist das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Denkst du über sowas nach, über Trends? Bin ich Teil davon, während du schreibst? Und ist das Buch Teil von einem Trend vielleicht?
Also denke ich darüber nach, während ich es schreibe, nicht im Sinne von, ich muss ein Buch schreiben, das irgendwie im Trend liegt oder so. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass mehrere Generationen umspannende Familienromane halt irgendwie immer im Trend sind.
Das ist eigentlich so ein bisschen, ja, absolut, die Grundform des Romans.
Ja, insofern jein. Es gibt so vielleicht so einzelne Aspekte, von denen ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt vielleicht, das sind gerade Themen, die viel verhandelt werden, auch in der Unterhaltungsliteratur oder der Ernsthaftliteratur oder wo auch immer. Das schon eher. Und vielleicht, sagen wir mal, so die Titelmetrik hatte zumindest, sagen wir mal, eine kleine ich will nicht sagen, dass ich den ausgelöst habe, den Trend, aber ich habe das Gefühl, der Hang zum langen, komplizierten Titel oder die Abkehr vom sehr knappen Titel, das fiel durchaus zusammen mit junge Frau am Fenster stehend und so weiter und so fort. Oder was, oder? Meinst du?
Ja, total. Du hast absolut recht. Ja, finde ich auch. Ich kann, also ich glaube, ich bin sicher, dass das, dass der Erfolg von Junge Frau da zumindest als so ein Katalysator oder so ein Verstärker von dieser Entwicklung funktioniert hat. Einfach weil es war halt ein sehr erfolgreiches Buch mit diesem und sehr präsentes Buch mit dieser Titelmechanik. Und du hast recht, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also nicht nur also du hast ja auch erlebt, dass sozusagen deine Covergestaltung vor 5 Jahren so einen gewissen Trend gesetzt hat, der dann oft nachgemacht worden ist.
Stimmt, und zwar so sehr, dass jetzt mein neues Buch eine komplett andere Cover-Optik bekommt. Also nicht komplett anders, es ist schon noch irgendwie angelehnt an die alten Cover, aber so, dass der Verlag gesagt hat, nee, das haben wir jetzt schon zu oft gesehen, das geht nicht mehr.
Ja.
Das ist einfach zu oft kopiert worden.
Ich fand es interessant, als unsere Kollegin und Freundin Maike das Thema Trends vorgeschlagen hat. Wir haben darüber wirklich noch nie gesprochen und es ist eigentlich so wahnsinnig naheliegend, aber ich finde schon, wenn ich dir jetzt so ein bisschen, ja, mir ist natürlich klar, dass du nicht darüber nachdenkst, oh mein Gott, in welchem Trend liegt mein Buch oder so, aber trotzdem, beim Nachdenken über das Thema ist mir halt klar geworden, dass es ist wirklich seltsam, weil es ein Thema ist, dem man nicht entkommen kann und mit dem sich aber eigentlich, soweit ich das sehe, kaum jemand von unseren KollegInnen jetzt wirklich in dem Sinne beschäftigt, dass man sein eigenes Schreiben und das, woran man gerade arbeitet oder so, dahingehend abgleicht oder so, ob es jetzt Trend ist. Aber trotzdem beschäftigt einen das Thema doch so ein bisschen, oder?
Ja, wobei ich eigentlich das Gefühl habe, dass das immer eigentlich irgendwie negativ konnotiert ist.
Ja, du hast recht.
Ganz oft Sachen auch abgewertet werden über das ist jetzt wieder so ein Buch über Identität oder es ist wieder so ein Buch über die Geschichte des Vaters oder es ist wieder so ein Buch über, keine Ahnung, Drachenreiter-Fan. Also das in jedem Genre ist irgendwie quasi auch genutzt wird, um etwas abzuwerten als, das gab es jetzt schon tausendmal, oh Gott, schon wieder Autofiktion, weißt du so.
Ja, ja.
Und das finde ich ein bisschen, das macht es irgendwie ein bisschen unangenehm fast ein bisschen das Thema, finde ich.
Ja, du hast absolut recht. Ich habe, als ich ein bisschen recherchiert habe, weil mich so interessiert hat, was wird jetzt eigentlich gerade so als Trend diskutiert? Was ist eigentlich gerade so die Erwartung oder was ist der Spin in den Medien, die über Literatur berichten, was im Augenblick Trend ist? Und auf NTV ist ein großer und eigentlich auch, finde ich, interessanter oder zumindest sachlicher und auch inhaltsreicher Text den ich auch verlinken werde in den Shownotes, darüber, wie erzählt man heute von Eltern, die alt werden. Mhm. Und es geht halt darum, dass in der Gegenwartsliteratur das so ein großer Trend 2025 war und auch 2026 sein wird. Und das Ganze fängt aber an mit dem Satz, die Eltern werden alt und ihre Kinder schreiben darüber. Und es ist dann gleich so, ja, besonders deutlich wird dieser Trend bei der Generation X, die mitten im Leben steht und plötzlich Verantwortung übernehmen muss. Und das ist so ein bisschen, das ist interessant, dass du es sagst, weil ich habe gedacht, ah, das stimmt alles total. Aber es, auch wenn die Verfasserin dieses Textes es, glaube ich, überhaupt nicht so meint, du hast absolut recht, es schwingt gleich sowas, ach, das machen jetzt alle mit. Und es schwingt immer so eine, es schwingt sofort so eine leichte Abwertung mit. Das ist absolut wahr, ja.
Ja, und es ist ja, also ich meine, warum das ist, ist ja, liegt ja vollkommen auf der Hand, weil halt die Leute, die einigermaßen etabliert sind im Literaturbetrieb, halt in die Generation fallen, die jetzt anfangen muss, sich mit dem Älterwerden der Eltern auseinanderzusetzen oder mit Elternpflege und so weiter. Also natürlich bilden diese Trends immer das ab, was, was eben gerade die Leute, die Texte schreiben, am meisten persönlich betrifft.
Ja, und ich habe, trotzdem habe ich mich dann auch dabei ertappt und das ist schon so eine Sache, finde ich, die passiert, ob man will oder nicht, nämlich dass so ein Abgleichen stattfindet. Also ich habe dann gemerkt, dass ich schon so gedacht habe, ah, das ist interessant. Also irgendwie will ich ja auch über dieses Mutterthema schreiben, also über nicht über das Älterwerden meiner Mutter, aber über diese Tagebücher, die sie mir hinterlassen hat. Und das ist eine Sache, die mich beschäftigt und die natürlich dann auch zurückgreift, so auf ihre letzten Lebensjahre und so weiter. Und habe mich dann, also ich kann dann auch nicht anders, als erstmal so zu denken, hä, oh wow, das liegt ja voll im Trend. Und dann zu denken, oh scheiße, das ist ja total blöd, weil vielleicht ist der Trend dann schon wieder vorbei, wobei es ist ja gut, dass der, es ist mit anderen Worten, ich kann es nicht verhindern, dass ich darüber nachdenke, aber ich empfinde es als sehr unproduktiv, muss ich sagen. Also man hat eigentlich überhaupt nichts davon. Das ist vielleicht auch der Grund, warum wir so lange nicht drüber geredet haben.
Ja, man hat nicht viel davon, beziehungsweise, also wenn man sehr schnell schreibt, so wie du, dann könnte man eventuell noch auf einen Trend aufspringen, aber ansonsten ist ja schon, die Produktionsweise verhindert ja schon auf eine Art, dass man einen Trend erkennt und ihn dann denkt, ah, okay, dann schreibe ich jetzt auch was. Also ich weiß es zum Beispiel, als diese ganzen Vampirbücher, die ganzen Vampirromane, so Twilight und diese ganze, da gab es ja plötzlich dann so ein bisschen versetzt nochmal so eine zweite Welle von Vampirgeschichten, aber ich glaube, das ist dann eher auch so ein bisschen verlagsgesteuert, dass die Verlage denken, ah super, jetzt gerade Thema Vampire ist irgendwie ein Riesending und dann kaufen sie wahnsinnig viel Vampirgeschichten ein und es kommt dann plötzlich so ein Jahr versetzt, kommt nochmal so ein Schwung Vampirkram auf den Markt, obwohl irgendwie Vampire dann vielleicht einfach auch schon durch sind, so als popkulturelles Thema. Ich weiß es nicht. Also war damals mein Eindruck.
Ich glaube, dass du recht hast und dass die Produktionsbedingungen einfach so gletscherartig langsam normalerweise funktionieren, dass man diese Trends im Grunde genommen immer erst ja dann erkennen kann, wenn sie eigentlich von dem, woran Leute wirklich arbeiten, schon längst wieder vorbei sind. Natürlich ist das mit den älter werdenden Eltern alleine demografisch gesehen was sich jetzt ein bisschen länger hinziehen wird. Aber ich glaube auch, dass man aktiv darauf, außer bei so ganz klaren Genresachen, gar nicht aufspringen kann. Das stimmt. Und ich glaube auch, dass man es als Autorin eigentlich gar nicht beobachten kann. Ich glaube, es ist eigentlich immer entweder eine Verlags- oder eben auch eine Feuilleton- oder Kulturjournalistinnen-Perspektive. Ganz ehrlich gesagt haben die meisten AutorInnen, die ich kenne, zu wenig Gelegenheit, so viel aktuelle Literatur zu rezipieren, wahrzunehmen, geschweige denn irgendwie tatsächlich von vorne bis hinten zu lesen, um selber Trends zu beobachten. Mhm. Also wenn, dann ist es, glaube ich, was Leuten von außen aus der BeobachterInnen-Perspektive auffällt. Und bis die das dann kommuniziert haben, ja, es ist eh, also es gibt eher so ein allgemeines kulturelles Klima wieder, finde ich. Mhm. Also zum Beispiel diese Diskussion, es ist ja so ein Schlagwort, Autofiktionalität ist der große Trend. Und ich finde, wenn man das so ein bisschen anfängt abzuklopfen, stellt sich sofort heraus, ja, der Trend in Anführungszeichen ist halt einfach die seit Jahrzehnten immer wieder beschriebene und auch irgendwie verspottete Sehnsucht nach Authentizität und nach Wahrhaftigkeit. Und es hat jetzt halt in dieser und der vorigen und vielleicht noch der nächsten Saison diesen Stempel Autofiktionalität bekommen. Aber als eine Person, die sich selber mit diesen Themen beschäftigt oder die versucht, etwas zu schreiben, was irgendeine Art von Wahrhaftigkeit oder so hat, kann man damit wirklich gar nichts anfangen.
Nee, nicht wirklich. Aber es ist ja schon ganz interessant, also jetzt bei, es gab einen kleinen Artikel in der Donner zu meinem neuen Buch und da stand so am Rande eines Fotos von mir, also quasi als Bildunterschrift, Männer kommen in den Romanen von Alena Schröder nur am Rande vor, was mich irgendwie amüsiert hat und ja, vielleicht ist es so. Ich finde ja, es stimmt ehrlich gesagt nicht
wirklich. Nein, es stimmt eigentlich wirklich nicht.
Es kommen eine ganze Menge tolle und auch schreckliche Männer vor, sowie halt auch tolle und schreckliche Frauen. Sie stehen halt tatsächlich nicht absolut im Zentrum der Geschichte, aber sie spielen trotzdem eine wichtige Rolle.
Ja.
Aber ich weiß nicht, wie oft wir in diesem Podcast noch über Elena Ferrante reden müssen, aber ich weiß, dass etwas, was mich damals irgendwie so gehuckt hat an dieser neapolitanischen Saga, war eben genau das. Also obwohl mich daran so viel aufgeregt hat, war, okay, Frauen als Hauptfiguren einer Romanhandlung, in der auch schreckliche Männer vorkommen, he who shall not be named, und trotzdem treiben diese Männer die Geschichte nicht voran. Und dass das jetzt bei meinen Büchern immer so rausgestellt wird, also ich werde auch bei Lesungen eigentlich immer drauf angesprochen, meistens von Männern, warum eigentlich kaum Männer vorkommen und warum die Männer alle so schrecklich sind oder so. Und dann verteidige ich immer die Männer in meinen Romanen, die ja durchaus vorkommen und auch nicht alle schrecklich sind. Aber die Tatsache, dass es so wahrgenommen wird und so ein Thema ist und so, habe ich das Gefühl, okay, vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein Trend ist, aber vielleicht die Tatsache, dass es Leuten so als ungewöhnlich auffällt oder als etwas, was jetzt so herauszustellen ist, auch wenn ich das gar nicht groß intendiert habe, vielleicht, ja, genau wie du sagst, es ist dann eher was so von außen an einen rangetragen wird und nichts, wo man sich wirklich Gedanken drüber macht, selber, beim Schreiben. Also ich habe ja nicht aktiv beschlossen, die Leser sollen den Eindruck haben, dass irgendwie keine Männer vorkommen, obwohl es gar nicht stimmt. Also es ist ja nicht meine Intention gewesen.
Ja, das ist vielleicht auch tatsächlich so eine Wahrnehmung, die sich dann einfach so fortpflanzt und vielleicht auch ein Vorurteil, was sich fortpflanzt oder der Blickwinkel ist dann vielleicht auch tatsächlich durch diesen, es ist ja schon bei Elena Ferrante ist es ja auch schon eigentlich eine komische Wahrnehmung gewesen. Also nur weil Frauen über Frauen als Hauptfiguren schreiben, das ist ja auch dieses Thema, ist es dann plötzlich ein Frauenroman und kein
Romanroman?
Kein Menschenroman mehr. Was Elena Ferrante angeht, das fällt mir auch nochmal auf, das war, fand ich damals interessant. Es ist genau dieses, es ist auch so ein bisschen dieses Thema mit der Wahrhaftigkeit und der Authentizität. Also da wurde ja dieses, in meiner Wahrnehmung war das so ein bisschen fast wie so ein Kipppunkt. Also ich erinnere mich, dass so in den 90er und vielleicht auch noch danach, es gab so eine Zeit, wo so Schreiben, was irgendwie den Geruch hatte, autobiografisch zu sein, eher so ein bisschen abgewertet wurde als, das ist ja nur autobiografisch oder das ist ja sozusagen so, ja gut, die schreibt ja einfach oder der schreibt ja einfach über sein Leben. Also das war eigentlich so ein bisschen sowas von, da schwang so ein bisschen so in der Wahrnehmung der Vorwurf mit, diese Verfasserin verweigert die Arbeit der wahren Autorin. Und bei Elena Ferrante war ja dann eigentlich so der Vorwurf, Ist es jetzt wirklich alles authentisch, neapolitanisch und aus eigener Erfahrung? Oder ist es irgendeine Person, die sich das alles ausgedacht hat? Weil das ist ja sogar schon ein Pseudonym und wer weiß, ob das, also es war plötzlich so ein, es stand so ein ganz komischer, für mich in der Literatur eigentlich neuer, fast so ein Fake-Vorwurf oder so.
Ja, total, stimmt.
Im Mittelpunkt. Und dann hatte ich schon so das Gefühl, dass zum Beispiel junge Frau am Fenster stehend, abendlich blaues Kleid, abgesehen von Titel und Cover, schon auch so in diesen, in diese Heckwelle sozusagen kam und es ja eigentlich eine Aufwertung dann war, dass, also du bist ja oft damit konfrontiert worden und soweit ich das wahrgenommen habe, auch eigentlich häufiger als dir lieb war, dass das ja die Geschichte von deiner Familie, von deiner Urgroßmutter und deiner Großmutter und so weiter ist. Und haben dann nicht, oder ist das eine falsche Wahrnehmung von mir, Leute dann auch eher so ein bisschen versucht, es im zweiten Band auch noch dingfest zu machen und werden sie es im dritten jetzt auch noch tun? Verstehst du? Also jetzt ist sozusagen der Trend, über eigene Familie schreiben, gut.
Aber ich habe es damals eigentlich, ich habe es eigentlich eher als Entlastung empfunden, dass ich das immer sagen konnte, weil ich dachte, wenn ich mich darauf berufen kann, dass das ja tatsächlich die Geschichte meiner Urgroßmutter ist, dass mir niemand absprechen kann, über dieses Thema zu schreiben.
Ja, total, ja, klar.
Und auch die Art und Weise, wie ich es gemacht habe und dass sozusagen die Geschichte ist irgendwie unglaubwürdig oder so, dann hätte ich immer sagen können, nö, kann gar nicht sein, weil es ist ja so gewesen. Also insofern fand ich das da nicht so schrecklich. Mich hat eher dann irgendwie, musste dann halt immer erklären, welche Teile tatsächlich Familienhistorie sind und welche einfach nur ausgedacht. Und dass Leute sich sowieso da ihre eigenen Gedanken zu machen, das glaube ich, kann man nicht verhindern. Und jetzt beim Neuen mal gucken. Also ich glaube, so wie die Geschichte erzählt ist, ist, glaube ich, allen relativ klar, dass da nicht mehr, also weiß ich nicht, keine Ahnung, wird sich zeigen. Bin gespannt, ob solche Überlegungen kommen und ob Leute mich danach fragen.
Aber das ist interessant, oder dass man das so, oder dass du das so auseinanderklamüsern musstest. Also das scheint scheint mir wirklich so der große, eigentlich so der, früher hätten TrendforscherInnen das als ein Megatrend bezeichnet. Als es noch so Sachen wie, weißt du noch, als es TrendforscherInnen gab und die ständig irgendwie in den Medien waren, Faith Popcorn und ich habe wirklich durch die Gnade des Alters oder einfach auch meiner Weisheit, habe ich den Namen dieses in den 90er und frühen 2000er Jahren allgegenwärtigen deutschen Trendforschers. Sag bitte nicht den Namen. Du weißt, wen ich meine, oder? Ich
weiß, aber fällt mir jetzt auch nicht ein.
Trendy McTrendface.
Genau. So hieß er.
Also das war der sogenannte Megatrend, finde ich, den wir als AutorInnen in unserer Schaffenszeit miterlebt haben, ist genau dieses Auseinanderklamüsern von, was ist jetzt eigentlich sozusagen real und was ist nicht real. Also selbst bei mir ist es ja so, dass bei den bei den Kriminalromanen dann immer so dieser, dass der Anteil, also dass immer abgefragt wird, was das mit mir zu tun hat, was die Hauptfigur mit mir zu tun hat, was diese Emotionen, um die es da geht, mit mir zu tun haben und es immer auch als Aufwertung, das ist dann so ein bisschen zweitrangig, aber es ist trotzdem was Ähnliches, empfunden wird, wenn ich an diesen oder jenen Orten auch wirklich war und das wirklich auch. Also es ist interessant, dass es so ein Interesse entstanden ist, hinter die Kulissen zu gucken und zu gucken, was ist denn wirklich echt. Einerseits finde ich das seltsam, andererseits habe ich das Gefühl, dass dieser Megatrend vielleicht das ist, was uns neben den technischen Unzulänglichkeiten davor bewahren wird, dass tatsächlich Large Language Models jemals anfangen werden, etwas gehobenere Unterhaltungsliteratur zu schreiben.
Weil sie keine Autofiktion können.
Ja, und weil sie halt niemals dieser, weil sie halt niemals in irgendeiner Art und Weise eine Angriffs- oder Projektionsfläche oder eine Kulissenfolie, hinter die man schauen könnte, bieten werden für dieses Interesse an, was ist jetzt eigentlich darin authentisch und wahrhaftig. Das ist halt ein Widerspruch an sich.
Ja. Ja, stimmt. Das sind doch schöne Nachrichten. Eigentlich.
Also ich habe tatsächlich, ich habe dann auch überlegt, ob ich selber mal aktiv sozusagen mich als Teil eines Trendphänomens oder so erlebt oder wahrgenommen habe. Und ich glaube tatsächlich, also dieses Phänomen, was so vor einigen Jahren begann, dass der historische Roman sich so die deutschen Nachkriegsjahrzehnte vorgenommen hat und so Familiengeschichten aus den 50er Jahren, Geschichten über Keksfabriken und Kaufhäuser in den 60er Jahren und so weiter gab. Ich glaube, dass als ich diesen Doppelvertrag für die Architektin und Disco bekommen habe, ich glaube, dass so ein bisschen damals mitschwang, ohne dass jedes wirklich so richtig ausgesprochen wurde, dass es nun auch vielleicht einen 70er-Jahre-Trend geben könnte. Also das war durchaus was schon so ein bisschen Thema war und wo ich aber auch sagen muss, also für mich hat es natürlich nicht so eine richtige Rolle gespielt, weil mich die Themen aus anderen Gründen interessiert haben und weil mich auch diese Zeit aus anderen Gründen interessiert hat. Aber ich habe natürlich so ein bisschen von dieser Erwartung, dass es diesen Trend geben könnte, dass es sich jetzt einfach jahrzehnteweise fortsetzt und man Sachen einfach alleine wegen 70er Jahre dann irgendwie interessant findet, dass ich, ja, ich habe davon natürlich total profitiert, indem ich diese beiden Bücher veröffentlichen konnte.
Aber hattest du das Gefühl, dass das tatsächlich eingetreten ist? Also sind rund um deine Bücher noch andere 70er-Jahre-Bücher oder werden nachfolgende Generationen, wenn sie sich der deutschen Nachkriegszeit in den 70er Jahren widmen wollen, einfach auf nichts anderes stoßen, literarisch, als auf Disco und die Architektur?
Es gab noch zwei, drei andere Bücher und die Kinder hören Pink Floyd von Alexander Gorko und also sicherlich noch mehr. Aber es war halt nicht so dieses, oh wow, die 70er Jahre sind das Jahrzehnt, was ganz viel über unsere Gegenwart sagt. Was, glaube ich, so ein bisschen eine Erwartung oder zumindest eine Hoffnung oder so war. Ein weiteres Beispiel, dass man das nicht antizipieren kann. Und auf der ganz praktischen Ebene profitiert mein nächstes Buch, zumindest rein optisch, von diesem Trend zum Farbschnitt, den es ja vor 2, 3, 4, 5, naja, vor allem vor 4, 5, 6 Jahren wirklich nur ganz, ganz selten gab und der dann so über den YA und New Adult Markt und so weiter jetzt beim Thriller angekommen ist, nämlich also ja, die Fortsetzung des Covers
auf die Seitenränder.
Auf die Seitenränder, dankeschön.
Ich habe auch wirklich, also als du das erste Mal das Foto gesehen hast, quasi dann vom fertigen, also von diesem Mockup, wie das fertige Produkt aussehen wird, habe ich richtig Luft durch die Zähne gezogen, weil ich so hot fand. Ich war echt so ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt.
Ja, das ist interessant. Ich glaube, dass das schon auch mit den, es hat, glaube ich, tatsächlich auch was damit zu tun, ob wir wollen oder nicht, dass wir es als, ich benutze jetzt mal so ein Jugendwort, trendy empfinden.
Ja.
Oder trendig. Ja. Weißt du, es ist, man denkt ja schon so, ah, okay, das ist interessant. Also dieses Buch macht sozusagen von außen alles richtig. Es macht genau das, was gerade irgendwie angesagt ist. Und ich kann mich dagegen auch null wehren. Also wir hatten eine erstaunlich differenzierte und abgewogene Diskussion, die Lektorin und meine Agentin und ich. Ich sage erstaunlich, weil im Grunde genommen ich eigentlich, wenn ich dann ehrlich war, das die ganze Zeit irgendwie nur geil fand, weil es halt irgendwie so krass und angesagt aussieht.
Ja, man hatte das Gefühl, sie haben sich noch ein bisschen mehr Mühe gegeben als sonst. Es ist noch ein bisschen geiler als sonst. Und von allen, sagen wir mal, Trends, die Buchgestaltung betreffen, finde ich den irgendwie, ich meine, er ist auf eine Art auch schwachsinnig, weil das Buch steht ja andersrum im Regal in der Regel. Das ist irgendwie Quatsch. Sei denn, man legt seine Bücher gerne Büchertische. Aber irgendwie hat es so ein Gefühl von Aufwertung. Und von allen Cover-Trends, die es ja wirklich zuhauf gibt, finde ich das noch irgendwie den erstrebenswertesten. Also ich finde, gerade bei deutschen Buchcovern habe ich das Gefühl, wird sehr auf aktuelle Trends geachtet, so sehr, dass einem wirklich irgendwann sowas von dermaßen zum Hals rauskommt, weil man das Gefühl hat, alle Bücher sehen irgendwie gleich aus, auch wenn es vielleicht gar nicht stimmt, aber es ist so ein Eindruck, der irgendwie schnell entsteht.
Ja,
und alles
also
ist schon mal gesehen und so weiter. Ja.
Also der Schwimmbadtrend im Jahr nach 22 Bahnen, der Swimmingpool und Schwimmbadtrend war wirklich krass. Also in den Kettenbuchläden die Freibadtische, wo dann halt wirklich komplett inhaltlich wirklich komplett heterogene Titel also einfach zusammenlagen, weil eben vorne drauf eine schillernde Wasseroberfläche und irgendeine Art von Badeanzug zu sehen waren.
Mensch springt in Wasser.
Oder Mensch springt in Wasser, ja. Ich glaube, dass es mit dem Farbschnitt auch, also für mich war dann schon auch so das Gefühl, und das ist ein, wie ich mich in meiner Recherche informiert habe, ein weiterer doch großer Trend, den ich nachvollziehen kann, dass das Buch wegen sinkender KäuferInnenzahlen und so weiter als Gegenstand aufgewertet wird. Und es wirkt halt, also tatsächlich war ich mir, habe ich dann irgendwie so gedacht, ist es nicht eigentlich sogar ein bisschen eine Abwertung, weil man irgendwie dem Buch gar nicht mehr vertraut, dass der Inhalt und alles so für sich selber steht. Es macht einfach aus diesem Gegenstand ein noch etwas gegenständlicheren Gegenstand. Und es ist halt völlig klar, ein E-Book und ein raubkopiertes E-Book und ein weitergemähltes PDF oder so hat halt einfach keinen farbigen Seitenschnitt. Das geht irgendwie nicht. Und irgendwie hat es was Altmodisches und fast so ein bisschen Reaktionäres, aber vor allem hat es halt was Gegenständliches und das gefällt mir letztendlich daran.
Ja, doch, mir auch.
Ich bin also wirklich gespannt, wie es aussieht, weil also du hast, glaube ich, hast du das Wort Grillkäse bemüht für Meeresdunkel? Also es gab verschiedene kulinarische Assoziationen. Ich glaube, du hast Grillkäse gesagt. Käsekuchen hatte glaube ich, Kandimé geschrieben.
Ja, und so ein bisschen so, also quasi der perfekte Pastel de Nata, weißt du?
Mit
also
diese portugiesischen
Vanilletörtchen, wo ein kleines bisschen was oben so ganz schwarz angebrannt ist, aber man auch immer noch genug Pudding sehen muss. Also diese Mischung aus dunkelbraun und gelb sieht einfach irre lecker aus, dein Buch.
Es ist lustig, weil ich hatte diese Assoziation gar nicht, aber
aber lustig, dass wirklich alle sofort an Essen gedacht haben.
Ja, es ist definitiv es passt auch, weil Essen
eine Rolle spielt.
Spielt eigentlich eine wichtige Rolle. Und es hat ja schon auch so ein klein bisschen so eine Paella-Safranfarbe. Und also das Leitmotiv des Buches ist im Grunde genommen, dass für eine Paella eingekauft wird, die nie oder nie zu Ende zubereitet wird und am Ende trotzdem verzehrt.
Ja.
Ja, ach, ja.
Ich habe es ein kleines bisschen als Gruß an mich empfunden, weil ich ja eine große Paella-Köchin bin. Ja,
hundertprozentig. Du warst da die Hauptinspiration für die Paella-Passagen in diesem Buch. Weißt du, was ein weiterer Trend ist? Das fand ich interessant. Darüber hat es gab in dem im US-Magazin Bookseller ich fand es einigermaßen aufschlussreichen Text über die großen Literatur- und Buchtrends 2026. AutorInnen als Markenökosystem. Bücher werden zunehmend als Ankerpunkt für größere Ökosysteme betrachtet. Ich liebe, dass die Tech Bros es geschafft haben, das Wort Ecosystem aus dem Umweltschutz auf ihre scheiß Softwareplattform rüber zu retten. Also sie haben nichts aus der Natur gerettet, überhaupt nichts, nee, außer das Wort Ecosystem. Ja. Also Bücher werden zunehmend als Ankerpunkt für größere Ökosysteme betrachtet. AutorInnen, meinen Gendern, erweitern ihre Welten durch exklusive Zusatzinhalte wie Side-Stories, Artworks und interaktive Extras. Also, sorry, dass ich hier Sachen vorlese, die sich wie im Fiebertraum verfasste LinkedIn-Posts anhören, aber das ist halt der Trend, Annina, dem wir uns auch nicht werden entziehen können. Bist du bereit, ein Markenökosystem zu werden?
Also, erstmal klingt das so ein bisschen wie, als alle dachten, beim E-Book ist es jetzt super geil, wenn man lauter so extra Features damit reinbaut und sie ständig irgendwelche Animationen öffnen und man dann noch irgendwelche Töne hört oder so. Und ich meine, das haben sie ja dann auch irgendwann komplett wieder zurückgefahren und eingestampft, weil das wirklich niemand haben will. Wollte.
Ja.
Insofern, ich glaube nicht so richtig daran. Auf der anderen Seite stimmt es natürlich, dass es rund ums Buch und beziehungsweise um diejenigen, die Bücher herstellen, ja eh schon ein Ökosystem gibt. Also entweder ist man vorher schon eine Person, die halbwegs in irgendeiner Öffentlichkeit steht und bekommt auch deshalb vielleicht einen Buchvertrag, oder man hat ein tolles Buch geschrieben und fängt dann einen Podcast an, so wie wir. Oder umgekehrt, man fängt erst einen Podcast an darüber, wie man ein Buch schreibt, und dann plötzlich kommen vielleicht noch irgendwelche Speaker-Geschichten dazu und das gibt's ja so oder so. Und dass das eher nicht weniger wird, dass man halt in allen möglichen Öffentlichkeitsbereichen irgendwie stattzufinden hat, wenn man irgendwie davon weiterleben will, dass Trend würde ja bedeuten, dass es irgendwann auch wieder weggeht, weißt du? Ich fürchte aber, das wird nicht wieder weggehen. Das bleibt jetzt einfach so für immer.
Ich freue mich, wie dieser durch die Übersetzung entstandene LinkedIn-Sound sich sofort irgendwie auf dich auch so ein bisschen übertragen hat.
Das ist, ich habe nicht Ökosystem gesagt.
Nein, aber allein das Wort Speaker ist auch nichts. Das ist für mich auch so ein. Du, ich gebe dir total recht. Ich glaube, dass es interessant ist, dass man sich manchmal dann so Sachen angucken kann. Also, wenn ich sowas. Ich finde es ganz interessant. Ich nehme sowas eigentlich nicht absichtlich wahr, außer ich versuche irgendwie, wenn wir um 9 Uhr uns verabredet haben, um 5 vor 9 noch ein bisschen zu recherchieren. Mhm. Wenn ich aber sowas dann lese über Trends und sowas lese wie Side Stories, Artworks und interaktive Extras, wenn mir das irgendwo reingespielt wird auf Social Media oder wenn ich den Link in irgendeinem Newsletter finde oder so, mir hilft es dann nicht so abzugleichen und auch abzugrenzen und eben genau auch zu sagen, das ist interessant, weil das sind wirklich eigentlich genau die Sachen, die ich persönlich nicht will und wo ich glaube, dass es genug Leute geben wird, die das auch nicht wollen. Mhm. Also ich finde dieses Bedürfnis an, schon alleine an Playlists zu Büchern, und an, verstehst du, ich glaube, es hält sich wirklich in Grenzen. Mhm. Und ich glaube, dass es eher, also was ich echt interessant fand, in dem gleichen, also in diesem Bookseller-Artikel, den ich auch verlinken würde, stand auch irgendwie echt super viel Quatsch. Aber eine Sache, die ich interessant fand, war, dass sie behauptet haben, Literary Minimalism wäre ein Trend. Mhm. Also eigentlich wirklich erstens kürzere Texte, und dann habe ich aber auch so gedacht, ja, interessant, das widerspricht dem ja total, weil literarischer Minimalismus für mich auch bedeuten würde, endlich keine Spotify-Playlist, endlich keine Side-Stories, endlich kein extra Artworks, keine zusätzlichen Kapitel und endlich keine, verstehst du, also möglichst viel weglassen, ja, damit
so
man.
So stellt sich das wahrscheinlich vor, dass du einen richtig knackigen 100-Seiten-Roman ohne Adjektive schreibst,
ja,
und möglichst ohne Punkte, und dann aber drumherum noch ein ganzes Cinematic Universe quasi an Zusatzspielereien und Inhalten irgendwie generierst.
So, oder sie stellen sich so vor, dass halt die Bücher, die sowieso schon unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen und die unglaublich erfolgt sind, dass die noch mehr Sauerstoff aus dem Raum saugen, indem sie durch exklusive Zusatzinhalte einfach noch mehr Aufmerksamkeit beanspruchen.
Ja. Ja, ich meine, du könntest zu deinem neuen Buch jetzt und vor allem zu diesem schönen, leckeren Cover wirklich ein kleines Kochbuch noch mit rausgeben, mit lauter Rezepten von Dingen, die der Covergestaltung entsprechen. Grillkäse, Käsekuchen und so weiter und so fort. Denk drüber nach.
Also ich merke, dass schon alleine die Anfrage Reisetipps für Mallorca.
Ja, stimmt, die kommt natürlich sofort.
Die ist gekommen.
Ah, ist schon gekommen. Ja.
Und ich habe gemerkt, dass es in mir einen Abwehrreflex verursacht hat. Also erstens, weil die Recherche 1,5 Jahre her ist und ich nicht auf Reisetipps hin recherchiert habe. Und ich darum das inhaltlich gar nicht bedienen kann. Aber ich auch so gemerkt habe, ja, das ist auch wirklich genau das, was ich als Journalist immer gerne dann zu neuen Büchern oder anderen Dingen irgendwie anbieten und machen wollte und so weiter. Aber ich habe gemerkt, dass ich auch in dem Moment dann ich habe es abgesagt mit der Begründung, dass es einfach zu lange her ist. Es stimmt auch und ich habe eben keine Tipps in dem Sinne. Und wenn ich mir die jetzt ergoogeln würde, wäre es unseriös und es könnte auch jeder selber machen. Aber wobei, man kann sich ja gar nichts mehr ergoogeln. Ich habe aber auch so gemerkt, nee, das Buch ist doch einfach das Buch. Und das kann es nicht auch mal reichen.
Ja, vor allem, also ich meine, die Orte, um die es geht in dem Buch, die stehen ja im Buch. Also da kann man ja hinfahren, wenn man. Ich hatte das bei Junge Frau auch mal, und zwar von einer holländischen Journalistin, die gekommen ist, um mich zu interviewen und dann eben eine Art Berlin-Spaziergang zu den Orten meines Romans irgendwie quasi mit anbieten wollte für ihr Magazin. Und ich so, ja, die Poco-Teppich-Domäne, klar, die Oranienstraße, Ecke Adalbert, da kann man hin, dann ja. Das Ibis-Hotel an der Prenzlauer.
Das Altersheim.
Das Altersheim, das ich mir ausgedacht habe, das nicht existiert. Das wären dann so die Orte, den Friedhof an der Prenzlauer und das Ibis-Hotel direkt daneben. Das wären so die Orte, an denen mein Roman spielt, die man ablaufen könnte. Mehr habe ich nicht zu bieten. Und die ist dann auch, glaube ich, tapfer hinmarschiert. Und ob dann tatsächlich daraus ein Berlin-Spaziergang zu den Orten der Geschichte daraus entstanden ist, I don't know.
Also ich kann den Impuls, wie gesagt, hervorragend verstehen. Und die Wahrheit ist auch, dass ich tatsächlich, wenn ich sowas sehen würde von AutorInnen, die ich selber gerne lese und wo ich das Buch gerne gelesen habe, ich glaube, ich würde mich auch als Zeitschriftenleser damit beschäftigen und fände es irgendwie auch interessant. Aber mein Grundimpuls ist, können die Sachen nicht einfach mal, das ist für mich hoffentlich der absolute Gigatrend, können die Sachen nicht einfach auch mal für sich stehen?
Ja.
Irgendwie.
Das ist der Trend, den wir uns wünschen fürs Jahr 2026 und darüber hinaus.
Ja, genau. Das ist einer von den vielen Trends. Ich finde es total interessant, dass wir jetzt überhaupt nicht über Anführungszeichen KI-Abführungszeichen gesprochen haben. Weil das war ja im letzten Jahr so, also dieses, es gibt ja gar nicht, finde ich, so richtig Diskussionen unter AutorInnen über KI, wer benutzt ChatGPT, wofür und so weiter, sondern irgendwie eher so ein Raunen. Also ich habe oft so erlebt, dass es dann so heißt, ja, guck dir das mal an, das ist garantiert mit KI gemacht und so weiter. Und es ist aber ganz schwer, das irgendwie dingfest zu machen. Und ich glaube, dass das Thema nicht weg ist. Ich habe es vorhin ganz kurz angesprochen, aber ich glaube, dass es irgendwie, also auch so dieser, Helena, sag mir bitte, das ist stimmt. Ich glaube auch, dass auch der Trend zu den KI-generierten Covern zumindest bei den großen Publikumsverlagen und bei den qualitätsvollen, unabhängigen Verlagen irgendwie vorbei ist, oder?
Ja, also
sag mir, dass es so ist.
Ich hoffe es, ob der Trend vorbei ist, weiß ich nicht, weil wahrscheinlich einfach der Kostendruck hoch genug ist. Aber
du meinst, der Trend, kein Geld auszugeben, wird nie.
Ich fürchte auch. Und je besser diese bildgenerierenden KIs werden, ja, aber ich hoffe es auch. Also ich weiß, dass man es sich in seine Verträge schreiben lassen kann, dass man das nicht möchte. Und ich würde es beim nächsten Vertrag auf jeden Fall tun und würde es auch, ja, also wenn man die Möglichkeit dazu hat.
Also ich habe das auch geregelt, aber Thomas Mann hat es nicht geregelt.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Aber ich meine, dafür gab es so viel Backlash, dass ich, aber ob das jetzt dazu führt, dass sie es in Zukunft nicht mehr machen oder einfach nur hoffen oder vielleicht doch nochmal drüber gucken, ob alle Stühle wirklich an der richtigen Stelle Beine haben und die Menschen, die abgebildet sind, nur 10 Finger und so weiter. Also vielleicht geht der Trend dahin, dass es nicht mehr so offensichtlich ist. Ja. Aber das ist ja sozusagen die Verlags- und Bildebene schlimm genug. Aber ich hoffe wirklich, dass es keinen Trend hin zu mit LLMs generierter Literatur geben wird. Ich glaube eher das Gegenteil. Ich glaube, dass es echt wieder so ein Manufakturtrend geben wird. Und dass je handgemachter und menschengemachter etwas nachweislich ist, desto besser. Das ist meine optimistische, stille Hoffnung.
Ja, ich bin ein bisschen sauer, weil ich als Kind der 80er Jahre aufgewachsen bin mit diesem Credo, dass es keine Authentizität gibt und dass wir alle die ganze Zeit nur Rollen spielen und dass Fake it till you make it letztendlich irgendwie auch so ein philosophischer Grundsatz ist und dass jedem Wunsch nach Authentizität, ich wusste, dass ich irgendwann in die Gerhard Schröder-Falle tappe und nur noch Authentizität sage, dass jeder Wunsch nach Authentizität auch irgendwie sowas Reaktionäres und Essentialistisches und so weiter hat. Ich bin damit aufgewachsen, ich habe das verinnerlicht, aber die Welt ist eine weitere Beleidigung, die mir die Welt zugefügt hat. Mir geht's genau wie dir. Und dass das jetzt wirklich der letzte, sozusagen die letzte Hoffnung ist, sich wieder nach Authentizität zu sehen, kotzt mich wirklich an, aber
total,
ja,
aber im Verlag hat doch, glaube ich, auch schon wieder so ein Sticker auf seine Bücher geklebt, wo dann irgendwie Human Made oder irgendwie sowas drauf stand, wo man auch denkt, das sollte doch eigentlich sozusagen der Default sein und nicht das, was man noch extra ausweisen muss als zusätzliches Qualitätsmerkmal, aber naja, das ist die Welt, in der wir leben. Lass uns doch mit was Positivem aussteigen aus dieser Folge.
Klar.
Ja, und zwar haben zwei sexy und bodenständig Hörerinnen uns geschrieben, dass sie beim Schreiben ihrer Bücher unseren Podcast hören und darin Trost, Ermutigung, Entlastung gefunden haben. Und die wollte ich hier kurz erwähnen, in die nicht vorhandene Kamera halten. Und zwar ist das zum einen Lily Tolkien, mit beiden Händen den Himmel stützen. Ein Roman, der bei cool. Aufbau erschienen ist, über eine Berliner Kindheit in den 80er Jahren, ein Mädchen, das in einer Männerkommune aufwächst und
hervorragend. Viele das sind 100 von vorne bis hinten meine Themen.
Ja, total.
Und ich freue mich. Herzlichen Glückwunsch, Lilly, und ich freue mich auf dieses Buch.
Total. Es ist schon, ich glaube, es ist schon im Oktober erschienen oder so, aber wir waren so beschäftigt mit.
Ich freue mich darauf, dieses Buch mir jetzt zu besorgen.
Ja. Tu das. Es sieht fantastisch aus und es ist mit Sicherheit super. Ich muss gestehen, dass ich es noch nicht gelesen habe, aber es liegt hier auf meinem Zulesenstapel und es ist.
Ach, du hast es bekommen?
Ich habe es bekommen, tatsächlich.
Okay. Ich besorg's mir selbst.
Das ist sowieso das Allerbeste. Und ich finde es richtig toll und ich freue mich immer, wenn Leute uns erzählen, dass wir da irgendwie wenigstens am Rande und ein ganz kleines bisschen zumindest ermutigend waren. Und das zweite Buch, auch bei Aufbau erschienen, ist von Lisa Kreuzmann, Stillen, eine radikale Neubetrachtung, eine sozusagen neue feministische Perspektive aufs Stillen. Und das erscheint jetzt am 13. Januar. Das habe ich noch nicht vorzuliegen, aber ich habe es schon bestellt und ja, bin auch sehr gespannt drauf. Super wichtiges, interessantes, kompliziertes Thema.
Ja, auch hier im herzlichen Glückwunsch und auch hier muss ich sagen, auch wenn es sich vielleicht weird und out of character anhört, auch das ist genau tatsächlich mein Thema.
Ich finde ganz ehrlich, dass sich Männer deutlich heftiger damit auseinandersetzen sollten, was es bedeutet.
Also ich habe angefangen,
Körper zu ernähren.
Ja, also da gebe ich dir sowieso grundsätzlich recht. Und ich habe angefangen, ja auch so ein bisschen über meine Versuche oder meine Vorhaben im Bereich der Autofiktionalität oder des Memoir-Schreibens und so weiter zu berichten. Und boah, also wie das Thema, dass meine Mutter mich nicht gestillt hat, meine Mutter mein Leben lang beschäftigt hat und wie mich das darum auch mein Leben lang beschäftigt hat, das hat sehr viel mehr mit der Tatsache, ob meine Mutter mich gestillt hat oder nicht, hat es damit zu tun, was für Erwartungen es daran gab und was meine Mutter für Erwartungen an sich selber hatte und so weiter. Ja. Also dieses Buch wird bei mir auf alle Fälle auf den Recherchestapel für mein sehr im Trend liegendes Mutterbuch wandern.
Ja, finde ich super.
Ich freue mich, dass alle so tolle Bücher, die mich interessieren, schreiben, ja, nachdem sie Sexy und Bodenständig gehört haben. Oder den Aufbau-Podcast für AutorInnen. Ja,
genau. Sehr schön. So, wir Trend-Podcast.
Ja, der Trend-Podcast Nummer 1.
Ja, mit den zwei Trendforscherinnen Alena und Till sagt Tschüssi. Ich gehe jetzt Tennis spielen. Was machst du?
Ich freue mich, ich fange an, mich auf die nächste Sexy und Bodenständig-Folge zu Mein ganzes Leben Öl auf Leinwand ohne Titel vorzubereiten.
Ach du Scheiße, ey. Ja.
Es ist noch nicht zu spät, um darauf hinzuweisen, dass, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Ja. Gibt es noch Karten für die Berliner Buchpremiere für dein neues Buch, die von Christiane Lahusen moderiert wird?
Es gibt gar nicht mehr so viele Karten, deswegen, also wer am 17. Februar zu meiner Buchpremiere im Pfefferberg Theater in Berlin kommen möchte, moderiert von der wunderbaren Christiane Lahusen, der muss sich sputen. Und wer in Hamburg lebt und dort die Hamburg-Buchpremiere erleben will, die moderiert wird von Till Räther und im Übel und Gefährlich stattfindet, der muss sich möglicherweise auch sputen. Das ist am 19. Februar. Und
ich freue mich,
wenn ich da den ein oder anderen sexy und bodenständig Hörerin sehen und treffen. Das wäre super.
Sehr schön. Bis dahin, alles Gute.
Bis dann, mach's gut.
Tschüss.